Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4. Heute geht es um das am 20. Januar von der Kanzlei Westphal-Spielker-Wastl vorgestellte Missbrauchsgutachten für das Erzbistum München und Freising. In der ersten halben Stunde hören wir vor allem Ausschnitte von Dr. Marion Westphal und Dr. Martin Pusch, die auf der Pressekonferenz der Kanzlei eine Bilanz des Schreckens zogen. So wurden die Ergebnisse dort auch bezeichnet. In der zweiten Hälfte der Sendung haben wir mit den Aktivistinnen und Aktivisten vor dem Haus der Bayerischen Wirtschaft in der Max-Josef-Straße gesprochen, in dessen Räumlichkeiten die Pressekonferenz stattfand. Mit Renate Spannig von Maria 2.0 München, mit Matthias Katsch vom Verein Eckiger Tisch, David Farago von der Giordano-Bruno-Stiftung, Michael Bladasch vom Bund für Geistesfreiheit München und mit dem katholischen Priester Wolfgang Rothe. Sie werden die Ergebnisse des Missbrauchsgutachtens kommentieren sowie Forderungen an das Erzbistum, an die Strafverfolgungsbehörden und an die Politik stellen.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Das Missbrauchsgutachten der Kanzlei Westphal-Spielker-Wastl trägt den Titel Sexueller Missbrauch minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener durch Kleriker sowie hauptamtliche Bedienstete im Bereich der Erzdiözese München und Freising von 1945 bis 2019. Darin findet sich basierend auf den Akten des Erzbistums die Dimension des Missbrauchs in Einrichtungen des Erzbistums. Die Ergebnisse des Missbrauchsgutachtens wurden am 20. Januar im Haus der Bayerischen Wirtschaft in der Max-Josef-Straße vorgestellt. Barbara Leindecker moderierte im Auftrag der Kanzlei Westphal-Spielker-Wastl die Pressekonferenz und leitete mit einem Zitat ein.
Die Journalistin Christiane Florin unterstellte der katholischen Kirche kürzlich in einem Interview, ein Verantwortungsverdunstungsbetrieb zu sein. Sie sagte: Über der Wirklichkeit liegt ein spiritueller Nebelschleier. Der einfache ethische Grundsatz, dass die Schwächsten zu schützen sind, wird unter spirituellen, amtstheologischen und juristischen Felsbrocken begraben.
So viel sei vorneweg schon mal festgestellt. Verantwortungsverdunstungsbetrieb als Bezeichnung für die katholische Kirche, viel treffender kann man es nicht sagen. Und was dann in den nächsten 2,5 Stunden vorgestellt wurde, war in der Tat eine Bilanz des Schreckens, wie es einer der Anwälte formulierte. Kardinal Marx war nicht zur Pressekonferenz erschienen, obwohl er dazu eingeladen worden war. Statt seiner waren für das Erzbistum München und Freising Generalvikar Dr. Christian Klingern und Amtschefin Stefanie Herrmann anwesend. Ihnen wurde das Gutachten dann am Ende der Pressekonferenz offiziell überreicht. Für das Fernbleiben des Erzbischofs fand Dr. Marion Westphal von der Kanzlei Westphal-Spielker-Wastl deutliche Worte.
Der Erzbischof der Erzdiözese München und Freising, Reinhard Kardinal Marx, ist nicht anwesend. Wir hatten ihn zu dieser Pressekonferenz selbstverständlich ausdrücklich eingeladen. Er hat sich entschieden, dieser Einladung nicht zu folgen. Wir bedauern sein Fernbleiben außerordentlich, weniger um unserer selbst, als insbesondere im Hinblick auf das berechtigte, nachvollziehbare Interesse der vom Missbrauch Betroffenen wahrgenommen zu werden. Aus unserer Sicht gehört hierzu auch die Bereitschaft, der in der Erzdiözese leitend Verantwortlichen sich unmittelbar und für die Öffentlichkeit wahrnehmbar mit den in monatelanger Arbeit gewonnenen Erkenntnissen und Feststellungen konfrontieren zu lassen.
Eindringlich wandte sich Marion Westphal dann an die Verantwortlichen in der katholischen Kirche mit der Frage:
Wird Vertuschung endlich als das erkannt, was sie ist? Nämlich Verrat an den Grundlagen christlichen Glaubens. Und nur dann kann es möglicherweise zu einer Rückeroberung moralischer Autorität für die Institution Kirche kommen.
Dann ging es in medias res. Dr. Martin Pusch von der Kanzlei Westphal-Spielker-Wastl stellte die Ergebnisse des Missbrauchsgutachtens vor. Titel des Gutachtens: sexueller Missbrauch minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener durch Kleriker sowie hauptamtliche Bedienstete im Bereich der Erzdiözese München und Freising von 1945 bis 2019.
Gegenstand unserer Untersuchung waren insgesamt 261 Personen. Bei 235 Personen ergaben sich Hinweise auf untersuchungsgegenständliche Verhaltensweisen, darunter 173 Priester, 9 Diakone, 5 Pastoral- und Gemeindereferenten und insgesamt 48 Angehörige anderer Berufsgruppen, vor allem aus dem schulischen Bereich. Anhand der im Rahmen der Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse gehen wir von mindestens 497 Geschädigten aus. Diese Zahl schließt auch die Geschädigten aus Taten mit ein, die von Tätern, die später für die Erzdiözese München und Freising tätig geworden sind, außerhalb ihres Verantwortungsbereichs verübt wurden. Insgesamt waren 247 Opfer männlich und 182 Opfer weiblich. In 68 Fällen war eine verlässliche Zuordnung nicht möglich. Dies sind vor allem solche Fälle, bei denen es sich lediglich um anonyme Hinweise oder vage beschriebene Vorwürfe handelt oder solche, die eine weder nach Größe noch Zusammensetzung näher bestimmbare Gruppe von Kindern und Jugendlichen betrafen. Damit bestätigt die vorliegende Untersuchung auch insoweit die anderweitig bereits erhobenen Befunde, dass Opfer sexueller Übergriffe im kirchlichen Kontext überwiegend männliche Kinder und Jugendliche sind. Was die Verteilung auf die einzelnen Altersgruppen angeht, ist zu konstatieren, dass bei den männlichen Geschädigten nahe 60% der Altersgruppe der 8- bis 14-Jährigen zuzurechnen sind. Bei den weiblichen Geschädigten entfällt auf diese Altersgruppe ein Drittel der Geschädigten.
235 mutmaßliche Täter habe man für die Jahre 1945 bis 2019 ermittelt, teilte Dr. Martin Pusch mit. Die Zahl der Geschädigten liege bei 497. Das sei das sogenannte Hellfeld. Die Kanzlei gehe jedoch davon aus, dass die Dunkelziffern viel größer seien. Wir machen weiter mit Dr. Martin Pusch. Auch wenn das Anwaltsdeutsch nicht immer leicht zu verstehen ist, geben seine Ausführungen doch einen erschütternden Einblick in die Dimension des Missbrauchs. Die von ihm gleich erwähnten DBK-Leitlinien meinen die Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz zum Umgang mit Missbrauchsfällen. Und die ebenfalls angesprochene MHG-Studie, benannt nach den Orten der Universitäten des Forschungskonsortiums Mannheim-Heidelberg-Gießen, untersuchte im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz von 2014 bis 2018 sexuellen Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige.
Von den 363 einschlägigen Sachverhalten mit Verdacht auf einen sexuellen Missbrauch im Sinne des Untersuchungsauftrags sehen wir den Tatvorwurf ausgehend von den im Gutachten näher erläuterten Beurteilungskriterien bei 211 Sachverhalten als erwiesen oder zumindest plausibel an. Bei 67 Klerikern, die zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens der Vorwürfe im Verantwortungsbereich der Erzdiözese München und Freising tätig waren, war die Verdachtsdichte nach unserer Beurteilung so hoch, dass uns kirchenrechtliche Maßnahmen, die über eine bloße Voruntersuchung hinausgehen, zwingend geboten erschienen. Bis zum Inkrafttreten der überarbeiteten Fassung der DBK-Leitlinien im Jahr 2010 wurden der Erzdiözese bekannt gewordene Hinweise auf mögliche Fälle sexuellen Missbrauchs allenfalls in gravierenden Einzelfällen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Oftmals waren die in Rede stehenden Taten dann den Strafverfolgungsbehörden aber bereits bekannt. Diese Praxis hat sich mit dem Inkrafttreten der überarbeiteten DBK-Leitlinien im Jahr 2010 nach unseren Erkenntnissen zunächst nicht grundlegend verändert. Eine persönliche Verantwortlichkeit der Leitungsverantwortlichen konnten wir insoweit jedoch nicht feststellen. Die insoweit maßgeblichen Entscheidungen wurden nach unserem Eindruck vielmehr unterhalb der Leitungsebene getroffen. Aus den Akten konnten wir zwischen dem Inkrafttreten der Meldepflicht im Jahr 2010 und Ende des Jahres 2018 6 Meldungen bei der Staatsanwaltschaft feststellen. Diese betrafen 5 Laien und einen Priester. Insgesamt gehen wir auf der Basis der uns vorliegenden Erkenntnisquellen davon aus, dass zunächst 22 Meldungen betreffend Kleriker pflichtwidrig unterblieben sind. Dass in diesen Fällen eine nicht oder nicht angemessen dokumentierte Meldung bei den Ermittlungsbehörden erfolgt wäre, ist jedoch nicht mit letzter Sicherheit auszuschließen. Ende des Jahres 2018 erfolgte schließlich im Nachgang zur MHG-Studie die Meldung aller der Erzdiözese bisher bekannten Fälle, auch solche betreffend körperliche Übergriffe an die Staatsanwaltschaft. Dieser Prozess wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Die insoweit vorliegenden Ergebnisse der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sind im Gutachten dokumentiert. Betreffend die nach unserer Beurteilung jedenfalls sanktionswürdigen 67 Kleriker wurde gegen 14 zumindest ein kirchliches Verfahren eingeleitet. In 5 Fällen kam es zu einer Beteiligung des Heiligen Offiziums bzw. der Glaubenskongregation. In einem Fall erfolgte die strafweise Laisierung eines Klerikers durch den apostolischen Stuhl. In 2 Fällen wurde auf Veranlassung der Glaubenskongregation in der Erzdiözese München und Freising ein kirchliches Strafverfahren durchgeführt, dies in beiden Fällen in der Form eines Strafdekretverfahrens. Ein Kleriker bat nach Verfahrenseinleitung um die Laisierung. Hinsichtlich 6 beschuldigter Kleriker wurden sonstige disziplinarische Maßnahmen wie vorübergehende Suspendierung, Disziplinarverfahren, Ermahnung und in einem Fall eine Geldbuße verhängt. 4 Kleriker wurden ohne vorherige Einleitung eines kirchlichen Strafverfahrens aufgrund von Missbrauchstaten nach eigenem Wunsch laisiert. Bei 43 Klerikern unterblieben gebotene Maßnahmen mit Sanktionscharakter. Zum Vergleich ist festzuhalten, dass auf dem Gebiet der Erzdiözese gegen dort tätige Kleriker 24 Strafurteile und 5 Strafbefehle aufgrund von Sexualdelikten ergangen sind. In einem Fall wurde der Kleriker in zweiter Instanz freigesprochen. 40 Kleriker wurden nach dem Bekanntwerden einschlägiger Vorwürfe wiederum in der Seelsorge eingesetzt bzw. deren seelsorgerische Tätigkeit geduldet. 18 davon sogar nach erfolgter einschlägiger staatlicher Verurteilung. Kleriker oder Ordensangehörige, die außerhalb der Erzdiözese auffällig wurden, wurden nach unserer Beurteilung in Kenntnis deren Vergangenheit in 14 Fällen in die Erzdiözese übernommen. 7 davon wurden zuvor durch staatliche Gerichte verurteilt. Aus den Akten ergibt sich in der Gesamtschau ein Bild, nachdem die Geschädigten in der Vorstellungswelt der kirchlichen Verantwortungsträger jedenfalls bis zum Jahr 2002 so gut wie überhaupt nicht wahrgenommen wurden. Wenn dies aber der Fall war, dann in der Regel nicht aufgrund des ihnen zugefügten Leids, sondern weil man sie als eine Bedrohung für die Erzdiözese und die Institution Kirche ansah. Für die Reaktion gegenüber den Geschädigten gilt für den Zeitraum bis 2002 das hierzu von meiner Kollegin Dr. Westphal im Jahr 2010 festgestellte und hier nochmals in Erinnerung zu rufende unverändert. Nämlich, ich zitiere, über allem und an erster Stelle und in Fettdruck steht die schlimmste Beanstandung, nämlich die vollständige Nichtwahrnehmung der Opfer. Das ist mehr als der nicht adäquate Umgang mit den Opfern. Sie wurden nicht wahrgenommen, weder in ihrer körperlichen noch in ihrer seelischen Verletzung, geschweige denn im Hinblick auf die dauerhaften Tatfolgen. Die Aufklärungsmängel, die wir konstatieren müssen, sind letztlich Ausfluss dieser Nichtwahrnehmung der Opfer. Es ist das Desinteresse gegenüber dem Tatgeschehen und dem Opferschicksal und auch die fehlende Bereitschaft, durch die Befassung Konflikten ausgesetzt zu sein, die es zu bewältigen gilt. Zitat Ende.
Sie haben es von Dr. Martin Pusch gehört. Bei 43 Klerikern seien Maßnahmen mit Sanktionscharakter unterblieben. 40 Kleriker seien nach dem Bekanntwerden einschlägiger Vorwürfe wiederum in der Seelsorge eingesetzt bzw. deren seelsorgerische Tätigkeit geduldet worden. 18 davon sogar nach einschlägiger staatlicher Verurteilung. Da stockt einem dann doch der Atem. Kann es sein, dass die Erzdiözese die Betroffenen von sexuellem Missbrauch in ihrem Leid einfach nicht wahrnehmen wollte? Beziehungsweise die Betroffenen erst dann wahrnahm, wenn man sie als Bedrohung für die Erzdiözese und die Institution Kirche empfand? Man kann das nach den vorliegenden Erkenntnissen nur eindeutig bejahen. Als nächstes schaut Dr. Martin Pusch auf die verantwortlichen Erzbischöfe und Vikare seit 1945.
Insbesondere mit Blick auf die verstorbenen Erzbischöfe und Generalvikare der 1940er bis 1970er Jahre gehen wir nach den uns vorliegenden Erkenntnissen davon aus, dass diese während ihrer Amtszeit jeweils von einer nennenswerten Zahl von Missbrauchsfällen Kenntnis erlangt haben. In nicht wenigen Fällen, vor allem in den 1950er und 1960er Jahren, handelt es sich dabei auch um staatlicherseits einschlägig verurteilte Täter. Betroffen davon sind demnach in erster Linie die Erzbischöfe Kardinal von Faulhaber mit 4 Fällen, Kardinal Wendel mit 8 Fällen und Kardinal Döpfner mit 14 Fällen, sowie die Generalvikare Buchwieser mit 8 Fällen, Fuchs mit 13 Fällen, Neuhäusler mit 1 Fall und Defrecker mit 7 Fällen. Wobei klarstellend anzumerken ist, dass in den einzelnen Fällen unter Umständen sowohl dem Erzbischof als auch gleichzeitig dem Generalvikar ein Vorwurf fehlerhaften Verhaltens gemacht werden kann. Wenn danach den vorgenannten kirchlichen Würdenträgern sowohl im Hinblick auf die unterbliebene Verfolgung und möglicherweise Ahndung von Missbrauchstätern sowie die in dieser Zeit durchgängig fehlende Sorge um die Geschädigten nach unserem Dafürhalten fehlerhaftes Verhalten vorzuwerfen ist, ist Folgendes zu berücksichtigen. Jedenfalls bis zu Beginn der 1960er Jahre waren zumindest in Ansätzen Maßnahmen mit spürbarem Sanktionscharakter und in gewisser Hinsicht Opferfürsorge festzustellen, wie vor allem in Gestalt von zwangsweisen Klosteraufenthalten. Vor allem beginnend Mitte der 1960er Jahre bis Ende der 1970er Jahre wurden wiederholt einschlägig verurteilte Priester aus anderen Diözesen Deutschlands und des benachbarten Auslandes bedenkenlos und auch ohne wirksame Vorkehrung zur Verhinderung etwaiger weiterer Übergriffe in den Dienst der Erzdiözese übernommen. Diese Praxis ging in den 1980er Jahren zwar spürbar zurück, ohne jedoch völlig zum Erliegen zu kommen.
Sagt Dr. Martin Pusch, der dann den Fokus auf Josef Ratzinger richtet, der von 1977 bis 1982 Erzbischof von München und Freising war.
In insgesamt 4 Fällen sind wir zu der Einschätzung gelangt, dass dem damaligen Erzbischof Kardinal Ratzinger in Fällen sexuellen Missbrauchs ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist. 2 dieser Fälle betreffen während seiner Amtszeit begangene und staatlicherseits strafrechtlich sanktionierte Missbrauchstaten. In beiden Fällen blieben die Täter weiterhin in der Seelsorge tätig, ohne ausdrückliche Tätigkeitsbeschränkungen. Kirchenrechtliche Maßnahmen wurden nicht veranlasst. Ein Interesse an den Geschädigten und einem insoweit möglicherweise bestehenden Fürsorgebedarf war für uns nicht erkennbar. In einem Fall wurde ein durch ein nichtdeutsches Gericht wegen sexuellen Missbrauchs verurteilter Kleriker in den Dienst der Erzdiözese übernommen. In diesem Fall sprechen die vorliegenden Erkenntnisse nach unserer Einschätzung für die Kenntnis des früheren Erzbischofs Kardinal Ratzinger von der Vorgeschichte des Priesters. Zu dem verbleibenden 4. Fall wird mein Kollege Dr. Wastl sogleich einige Anmerkungen machen. In allen Fällen weist der emeritierte Papst Benedikt XVI. Ein Fehlverhalten seinerseits strikt zurück. Er macht im Wesentlichen fehlende Sachverhaltskenntnis und mangelnde kirchenstrafrechtliche Relevanz geltend. Dabei wird von ihm Unkenntnis selbst dann noch behauptet, wenn diese mit der Aktenlage nach unserem Dafürhalten nur schwer in Einklang zu bringen ist. Dies beispielsweise dann, wenn nach Akteninhalt mehrere Personen das Stattfinden eines, wie wir meinen, kenntnisbegründenden Gesprächs bekunden, das von Benedikt XVI. In Abrede gestellt wird. Gravierender als diese Versuche ist es aus unserer Sicht allerdings, soweit beispielsweise mit Blick auf den Fall eines vor einem Kind sexuelle Handlungen vornehmenden Priesters Folgendes eingewendet wird. Ich zitiere: Pfarrer, hier folgt der Name des Priesters, ist als Exhibitionist aufgefallen, aber nicht als Missbrauchstäter im eigentlichen Sinn. Die Tathandlungen bestanden jeweils im Entblößen des eigenen Geschlechtsteils vor vorpubertierenden Mädchen und in der Vornahme von Masturbationsbewegungen, in dem Vorfall von, hier folgt das Datum, auch im Zeigen pornografischen Materials. In keinem der Fälle kam es zu einer Berührung. Wie schon das Landgericht festhielt, agierte er als anonymer Privatmann und war nicht als Priester erkennbar. Weder als Priester In der Pfarrseelsorge noch als Religionslehrer hat sich Herr, hier folgt wieder der Name des Täters, das Mindeste zu Schulden kommen lassen. Zitat Ende.
Bei solchen Aussagen des emeritierten Papstes kann einen schon das blanke Entsetzen packen. Dr. Martin Pusch hat auf seinen Anwaltskollegen Dr. Ulrich Wastl hingewiesen, der sich am Ende der Pressekonferenz ausführlich mit dem Verhalten Josef Ratzingers beim Fall des Priesters Peter H. beschäftigte. Der Priester war damals von Essen nach München versetzt worden, obwohl er dort schon Kinder missbraucht hatte. Im Erzbistum München kam es dann erneut zu Missbrauchstaten, für die H. auch strafrechtlich verurteilt wurde. In einer Stellungnahme erklärte Ratzinger, dass er bei der Sitzung, wo über den Einsatz des einschlägig vorbelasteten Priesters beraten wurde, nicht dabei gewesen sei. Dies aber sei laut Dr. Ulrich Wastl wenig glaubwürdig. Denn in dem vorliegenden Protokoll zur Sitzung stehe, dass Kardinal Ratzinger in der Sitzung von einem Gespräch des damaligen Papstes Johannes Paul II. Mit deutschen Bischöfen berichtete. Als nächstes hatte sich Dr. Martin Pusch Kardinal Friedrich Wetter vorgenommen, der Amtsnachfolger von Josef Ratzinger. Wetter war von 1982 bis 2008 Erzbischof von München und Freising.
Dem emeritierten Erzbischof Kardinal Wetter ist unter Berücksichtigung seiner Stellungnahme in insgesamt 21 Fällen nach unserem Dafürhalten ein fehlerhaftes Verhalten vorzuwerfen. Und dies sowohl in Richtung der Beschuldigten als auch der Geschädigten. Bei dieser im Vergleich zu seinem Amtsvorgänger signifikant höheren Zahl an Fällen mit Fehlverhalten ist jedoch die längere, mehr als 25 Jahre umfassende Amtszeit des emeritierten Erzbischofs Kardinal Wetter zu berücksichtigen. Nennenswerte Aktivitäten des damaligen Erzbischofs Kardinal Wetter in Richtung der Beschuldigten oder einer Aufklärung der maßgeblichen Sachverhalte sind, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, nicht ersichtlich. Dies wiegt aus unserer Sicht umso schwerer, als sich im fraglichen Zeitraum die Thematik des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche und auch in der öffentlichen Diskussion zunehmend verdichtete. Als Stichworte seien hier nur die Vorgänge im Kardinal Grohe und die Berichterstattung des Boston Globe genannt. Auch Kardinal Wetter hat schriftlich und bereitwillig Stellung genommen. Mit einer Ausnahme stellt er die Kenntnis der ihm zur Last gelegten Fälle nicht in Abrede, bestreitet jedoch ein Fehlverhalten. Er macht im Wesentlichen Folgendes geltend. In keinem der ihm zur Last gelegten Fälle sei es nach seiner Befassung mit dem Fall zu weiteren Missbrauchstaten gekommen. Erst ab dem Jahr 2010 sei offen über die Thematik des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche diskutiert worden. Nach unserem Verständnis macht Kardinal Wetter insoweit geltend, aufgrund mangelnder Kenntnis von den Dimensionen sexuellen Missbrauchs nicht vorwerfbar gehandelt zu haben. Dies halten wir in Anbetracht der bereits geschilderten Umstände, beginnend in den 1990er Jahren, jedoch für eine wenig tragfähige Schutzbehauptung. Plausibler scheint uns hier die Annahme einer Verdrängung eines mit Händen greifbaren Problems.
Zum Schluss geht Dr. Martin Pusch noch auf den amtierenden Erzbischof von München und Freising ein, Kardinal Reinhard Marx, der trotz Einladung durch die Kanzlei Westphal Spielker Wastl der Pressekonferenz ferngeblieben war.
Dem seit Anfang des Jahres 2008 amtierenden Erzbischof Kardinal Marx ist nach unserer Meinung in zwei Missbrauchsverdachtsfällen ein fehlerhaftes Handeln zur Last zu legen. Die insoweit zu erhebenden Vorwürfe betreffen in erster Linie die Einleitung der nach Maßgabe des gesamtkirchlichen Rechts notwendigen Maßnahmen, insbesondere die Meldungen an die Glaubenskongregation. Dieser Befund ist, dessen sind wir uns bewusst, in Anbetracht der Vielzahl der, wie eingangs ja dargelegt, vor allem seit dem Jahr 2010 bekannt gewordenen Missbrauchsfälle, auf den ersten Blick erstaunlich. Er darf, wie sogleich zu erläutern sein wird, jedoch nicht vorschnell als Freibrief verstanden werden. Von einer Reihe seitens der Gutachter befragter Zeitzeugen wurde Erzbischof Kardinal Marx im Gegensatz zu seinem Vorgänger eine grundsätzliche Offenheit für die Thematik des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche attestiert. Die von den Gutachtern gewonnenen Erkenntnisse und Eindrücke bestätigen diese Einschätzung jedoch nicht durchgängig. Ungeachtet der Vielzahl der seit dem Jahr 2010 eingegangenen und zu einem nicht unerheblichen Teil auch noch lebenden Kleriker betreffenden Meldungen über Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs Minderjähriger, war in einer nur verhältnismäßig geringen Zahl von Fällen eine unmittelbare Befassung von Kardinal Marx überhaupt feststellbar. Nach unserem Eindruck hat er sich dabei im Wesentlichen darauf beschränkt, die verwaltungsseitig vorgeschlagenen, in seinem ausschließlichen Zuständigkeitsbereich liegenden Maßnahmen umzusetzen. Die Zuständigkeit und Verantwortung für die regelkonforme und sachgerechte Behandlung von Missbrauchsfällen sieht Erzbischof Kardinal Marx in erster Linie bei Generalvikar und Ordinariat, räumt jedoch für etwaige Versäumnisse auf dieser Ebene eine moralische Verantwortung ein. Ihm als Erzbischof obliege in erster Linie die Verkündigung des Wortes Gottes. Diese Sichtweise wird von uns nicht uneingeschränkt geteilt. Im Falle einer für die Institution, der er vorsteht, derart zentralen und mit einer Vielzahl erheblicher Risiken verbundenen Thematik wie dem sexuellen Missbrauch Minderjähriger, greift es nach unserer Meinung zu kurz, auf die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit ihm unterstellter Funktionsträger zu verweisen. Wann, wenn nicht im Fall des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger, ist die Einordnung einer Thematik als Chefsache zutreffend? Erst recht gilt dies, wenn die einschlägigen Regelwerke dem Diözesanbischof eine zentrale Rolle zuweisen. Dass Erzbischof Kardinal Marx diese wahrgenommen hätte, war für uns jedoch nicht feststellbar. Eine gewisse Änderung hat sich hier offensichtlich erst dann ab dem Jahr 2018 ergeben.
Soweit Dr. Martin Pusch von der Kanzlei Westphal-Spielker-Wastl auf der Pressekonferenz am 20. Januar im Haus der Bayerischen Wirtschaft. Dort wurde das Missbrauchsgutachten sexueller Missbrauch minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener durch Kleriker sowie hauptamtliche Bedienstete im Bereich der Erzdiözese München und Freising von 1945 bis 2019 vorgestellt. Nach einer kleinen Musikpause hören wir dann Menschen, die während der Pressekonferenz vor dem Haus der Bayerischen Wirtschaft gegen den Umgang des Erzbistums mit den Missbrauchsvorfällen protestierten.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und wir berichten in der Sendung von der Veröffentlichung des Gutachtens der Kanzlei Westphal-Spielker-Wastl über sexuellen Missbrauch im Erzbistum München und Freising. Vor dem Haus der Bayerischen Wirtschaft in der Max-Josef-Straße, in der die Pressekonferenz durchgeführt wurde, fanden sich während und nach der Veranstaltung zahlreiche Kritikerinnen und Kritiker des Umgangs des Erzbistums mit Missbrauchsfällen ein. Zum Beispiel Matthias Katsch vom Verein Eckiger Tisch, der an der gesamten Pressekonferenz teilgenommen hatte.
Ich war beeindruckt von der Ernsthaftigkeit der Arbeit der Anwälte, die sich da mit ihren Möglichkeiten große Mühe gemacht haben, das alles haarklein auseinander zu dividieren und darzulegen. Und man spürte auch die Empörung jenseits der professionellen Distanz, die sie natürlich waren, über das, was ihnen da begegnet ist. Und das hat sich auch aufs Publikum übertragen. Also ich fand das wirklich bewegend, der Moment, als das Lügengespinst rund um Papst Benedikt und sein Verhalten im Falle des Priesters X, wie er genannt wurde, als das enthüllt wurde und klar wurde, dass er einfach bis heute an der Stelle die Unwahrheit sagt und eine Verantwortung hat für diese Missbrauchsfälle, die dann nach 1980 hier im Bereich des Erzbistums München durch diesen Priester, diesen verurteilten Straftäter, muss man ja sagen, geschehen sind. Das war schon beeindruckend und die Frage ist natürlich, was ist jetzt die Konsequenz daraus? Wir haben vieles gehört, was wir auch vorher schon wussten oder wissen konnten, wenn man sich interessiert hat, und da bin ich mir noch nicht sicher, ob wirklich alle Menschen diese Schockwelle, die da zu spüren war im Raum, ob sich das nach außen hin so überträgt und auch zu Konsequenzen führt.
Auch der katholische Priester Wolfgang Rothe, der Missbrauch am eigenen Leib erlebt hatte, war unter den Protestierenden vor dem Haus der Bayerischen Wirtschaft. Er zeigte sich sehr angetan von der Präsentation des Missbrauchsgutachtens durch die Anwälte der Kanzlei Westphal-Spielker-Wastl.
Für mich war die Nüchternheit der Darstellung ein unglaublich bewegender Ausdruck für diese Abgründe, die sich da aufgetan haben. Die Juristen der Kanzlei Westphal-Spielker-Wastl haben es wirklich geschafft, die Dinge sehr nüchtern und doch klar zum Ausdruck zu bringen. Und das, was Dr. Wastl als die Bilanz des Schreckens bezeichnet hat, das ist sehr deutlich geworden.
Sagt Wolfgang Rothe. Maria 2.0 ist eine von Frauen in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland ausgehende Initiative, die sich für grundlegende Reformen stark macht. So tritt Maria 2.0 ein für den Zugang von Frauen zu den Kirchenämtern, die bisher Männern vorbehalten waren. Für eine Demokratisierung kirchlicher Strukturen und für eine neue Sexualmoral. Gefordert wird auch die konsequente Aufklärung des sexuellen Missbrauchs, wie Renate Spannig, die Sprecherin von Maria 2.0 München, erläuterte.
Uns ist es ein ganz großes Anliegen von Anfang an bei Maria 2.0, dass wir auf der Seite von Betroffenen stehen, die Missbrauch, sexuellen Missbrauch erlebt haben und wollen jetzt endlich, dass die ganzen Vertuschungen aufhören, die im Namen der katholischen Kirche passiert sind. Das ist unser Anliegen.
Gegenüber dem Haus der Bayerischen Wirtschaft stand, nein, besser lag, der sogenannte Hängemattenbischof. Was es mit dem auf sich hat, das schildert David Farrago von der Giordano-Bruno-Stiftung.
Wir sind hier mit einer riesigen Skulptur von Jacques Tilly aus Düsseldorf. Die Figur, der schlafende Bischof oder der Hängemattenbischof, wie wir ihn liebevoll nennen, ist 2019 in Düsseldorf an Rosenmontag gefahren. Wir als Stiftung haben die Figur dann beschichten lassen, sehr teuer, dass sie längerfristig haltbar ist und einsetzbar ist. Zu sehen ist eine 6 Meter große Skulptur. Mit Anhänger ist sie auch 3,40 Meter hoch. Und man sieht zwei Kreuze links und rechts, die schon angebrochen sind unter der Last einer riesigen Hängematte, in der ganz genüsslich ein schlafender, auf dem Bauch verschränkte Hände habender Bischof liegt, der genüsslich schläft. Und auf dieser Hängematte ist eben die Aufschrift 12 Jahre schonungslose Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, um einfach sinnbildlich darzustellen, was hinter diesem Begriff wir bearbeiten oder wir arbeiten diese Missbrauchsfälle jetzt schonungslos auf, wie sich Kirche schonungslose Aufarbeitung vorstellt. Und das ist im Prinzip die Verbildlichung der Realität, wie Kirche mit Missbrauchsaufarbeitung umgeht.
Von der Kanzlei Westphal Spielger-Wastel, die das Missbrauchsgutachten zum Erzbistum München und Freising veröffentlicht hat, zeigte sich David Farrago beeindruckt.
Obwohl es die Kanzlei des Bistums ist, die ja auch schon für andere Bistümer in Trier und in Köln Gutachten erstellt hat, aber hier reden wir von der Kanzlei, Haus- und Hofkanzlei des Bistums München-Freising, dass die so deutlich ausspricht, dass nicht irgendwas oder irgendjemand, sondern das gesamte System Bistum, die gesamte Führungsriege des Bistums im Ganzen komplett und vorsätzlich versagt hat. Die Deutlichkeit, dass das heute gesagt wird, endlich mal, finde ich sehr gut. Und sie ist, wie die Kanzlei auch gesagt hat, was ich sehr gut finde, sie ist nur ein Beispiel. Die Kanzlei geht davon aus, dass alle Bistümer exakt so handeln. Und dann sprechen wir von einem massiven Systemversagen. Obwohl ich jetzt betonen möchte, und was ich auch gerne schon öfters gemacht habe, wir sprechen nicht von Versagen, sondern wir sprechen vom vorsätzlichen Vertuschen schwerer Straftaten. Oft wird mit Versagen, Verfehlungen, kleinen Fehlern sonst wie diskutiert oder dargestellt. Es ist keine Verfehlung oder Versagen, wenn man vorsätzlich Straftaten vertuscht. Das ist Beteiligung am Missbrauch und das ist die Grundlage dafür, dass viele weitere Missbrauchstaten stattfinden konnten. Also ich denke, weit über 90% der Straftaten hätten nie stattgefunden, wenn Verantwortungsträger nicht Fehler, wie es so heißt, gemacht hätten, sondern wirklich gehandelt hätten. Das heißt, sie haben vorsätzlich dafür gesorgt, dass weitere tausende Straftaten passieren. Die zweite Sache, was ich heute auch sehr gut fand, dass die Kanzlei nachweisen konnte, dass Papst Ratzinger vorsätzlich gelogen hat.
Genauso wie die Giordano-Bruno-Stiftung gehört der Bund für Geistesfreiheit München zum säkularen und kirchenkritischen Spektrum. Michael Wladasch vom Bund erläuterte, warum er am Tag der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens dabei ist.
Ich bin hier, weil das jetzt der Schlusspunkt, hoffentlich ein Schlusspunkt einer langen Aktion ist. Eigentlich haben es alle schon gewusst, das haben alle schon vermutet. Und es braucht viele, viele Jahre, viele, viele Windungen und eine Kanzlei, um Sachen rauszufinden für Dinge, die eigentlich für viele Leute schon auf der Hand liegen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ziemlich sprachlos, weil es wäre so einfach. Es gibt für Straftaten eine Verfahrensweise, wie man vorgeht. Und wenn man die einfach nur anwenden würde, wenn man einfach nur täte, was im Strafgesetzbuch steht oder was die Justiz vorsieht, dann könnte man solche Dinge vermeiden. Und dass es nicht passiert, zeigt, wie groß immer noch die Ehrfurcht und die Macht der Kirchen ist. Und ich hoffe, dass dieses Kapitel auch demnächst mal abgeschlossen wird, dass man einfach diese Ehrfurcht verliert. und sich darauf besinnt, was für Leid angetan wird und was für Menschen beschädigt werden und was für unglaubliche Bewegungen entstehen, um das alles zu vertuschen, bis hin zu einem lügenden Papst.
Damit meinte Michael Bladasch natürlich den emeritierten Papst Benedikt.
Ich weiß nicht, was der aktuelle Papst alles so unter seiner weißen Robe trägt, aber ich muss sagen, das Vertrauen, bei mir ist es sowieso schon lange verloren und ich verstehe eigentlich immer noch nicht, warum immer noch Milliarden von Leuten auf diesem Planeten glauben, dass da irgendein besonderer Draht zu irgendeinem besonderen Gott besteht, der den Leuten eine Berechtigung gibt, die sie eigentlich überhaupt nicht verdienen.
Und was fordert Matthias Katsch vom Verein Eckiger Tisch nach der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens vom Erzbistum, aber auch von den Strafverfolgungsbehörden?
Das Problem ist, all die Verbrechen, über die wir heute gehört haben, sind zu einem sehr großen Teil verjährt strafrechtlich. Und zu Erschrecken vieler, Vertuschen von Missbrauch an sich ist nicht strafbar. Das kann nicht angeklagt werden. Man müsste also tatsächlich eine Mittäterschaft oder Komplizenschaft nachweisen. Aber auch die dürfte nach 20, 30 Jahren in der Zwischenzeit verjährt sein. Deswegen werden die Staatsanwälte, glaube ich, da nicht mehr viel beitragen können. Ich komme zu den Forderungen, die wir seit 2010 immer und immer wieder erhoben haben. Es braucht eine unabhängige Aufarbeitung. Es braucht endlich ein, ja, ich nenne es mal Opfergenesungswerk, eine echte Anstrengung, um den Betroffenen zu helfen in der Bewältigung der Folgen dessen, was sie als Kinder, als Jugendliche erlitten haben. Und verdammt nochmal, es braucht eine angemessene Entschädigung.
Der katholische Priester Wolfgang Rothe erwartet sich spätestens jetzt grundlegende Reformen in der Kirche.
In allererster Linie zunächst mal die Solidarität mit den Betroffenen. Das ist vielleicht auch die große Gefahr bei Ereignissen wie der heutigen Präsentation des Missbrauchsgutachtens, dass viel zu sehr bestimmte Personen, bestimmte Taten aus der Vergangenheit im Mittelpunkt stehen. Wir als kirchliche Reformgruppen möchten den Blick aber auch in die Zukunft richten, damit solche Taten nicht wieder vorkommen können. Es müssen die Risikofaktoren in den Blick genommen werden, die für den Missbrauch in der Vergangenheit auch ausschlaggebend waren. Und dazu gehört an ganz herausragender Stelle die kirchliche Sexualmoral, die auf der einen Seite Sexualität zu etwas ganz Großartigem, Wichtigem, zum Maßstab des Katholischen hochstilisiert und auf der anderen Seite zugleich tabuisiert. Und in dieser Spannung, da entsteht sehr oft Missbrauch, entsteht sexueller Missbrauch. Und wenn man glaubwürdig dafür eintreten möchte, dass sexueller Missbrauch nicht mehr vorkommen kann, dann muss man die Ursachen in den Blick nehmen, die Ursachen bekämpfen und dafür sorgen, dass diese Risikofaktoren, allen voran die lehramtliche Sexualmoral, abgeschafft werden.
Sagte der katholische Priester Wolfgang Rothe, der Missbrauch schon am eigenen Leib erlebt hatte. Darüber hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel »Missbrauchte Kirche«. Das Buch ist bei Drömer erschienen, es hat 268 Seiten und kostet 20 Euro. Renate Spannig von Maria 2.0 München geht es neben der juristischen Aufklärung ebenfalls um grundlegende Reformen.
Also grundsätzlich habe ich ja jetzt auch den Prozess hier verfolgt, das Pressegespräch, und bin wirklich dem Rechtsanwaltbüro sehr dankbar. Sie haben das sehr, sehr deutlich gemacht. Es geht jetzt auch um wirklich juristische Aufklärung, aber es geht auch darum, dieses Machtsystem, diese Machtstrukturen aufzubrechen. So können wir nicht mehr weiterarbeiten und ich hoffe jetzt auch, dass es wirklich Konsequenzen hat und dass, ja, auf Deutsch würde man sagen, Köpfe rollen.
Köpfe sollen rollen, fordert Renate Spannig von Maria 2.0. Meint sie damit auch Erzbischof Reinhard Marx, der ja im vergangenen Jahr schon einmal den Papst um seine Entlassung gebeten hatte, was der aber in der Folge abgelehnt hat?
Das steht mir jetzt nicht zu, da in der Richtung etwas zu äußern. Mir ist es halt wichtig, auch als Katholikin hier in der Erzdiözese, dass ich sage, es muss einfach auch das, was Kardinal Marx sonst mit seinem Rücktritt auch verbunden hat, dass er gesagt hat, wir haben eine tote Kirche und wir müssen unbedingt den ganzen Kirchenapparat auch verändern. Das heißt eben auch, Frauen müssen gleichberechtigt sein. Es muss möglich sein, dass auch Pastoralreferentinnen, Pastoralreferenten beerdigen, taufen, segnen dürfen. Es muss insgesamt eine Strukturänderung her. Und wir haben ja eben letztes Jahr auch die Thesen Maria 2.0 formuliert, wo eben genau in diesen 7 Thesen auch unsere Forderungen, wir haben es noch als Wünsche formuliert, aber unsere Forderungen drin sind.
Am Ende der Pressekonferenz zum Missbrauchsgutachten äußerte sich noch der Generalvikar des Erzbistums München und Freising, Dr. Christian Klinger. Er zeigte sich betroffen und beschämt, äußerte sich aber nicht inhaltlich zum Gutachten. Michael Wladasch vom Bund für Geistesfreiheit München, der im Stream die Live-Übertragung mitgehört hatte, reicht das aber nicht.
Also das Schlusswort, was ich gerade kurz mitgehört habe, wir sind betroffen, das kenne ich seit 15, 20, 30, vielleicht sogar 50 Jahren. Das sind immer die gleichen Floskeln, mit denen man eigentlich nur sagen möchte, verdammter Mist, es ist mir jemand auf die Schliche gekommen und wie kann ich das möglichst wieder schnell unter den Teppich kehren. Es wird notwendig sein, diese Autarkie der Kirchen, die sich selber praktisch richten können oder ihre eigene Justiz, ein eigenes Justizsystem haben, das einfach abzuschaffen, festzustellen, dass das nur Leid und Schaden und Unsinn bringt. Wenn der Angeklagte sein eigener Richter ist, was soll dabei rauskommen? Das muss vielleicht hoffentlich die Ampelkoalition mal auf die Wege bringen und reparieren.
Auch für David Farrago von der Giordano-Bruno-Stiftung kann es so nicht mehr weitergehen. Keinesfalls dürfe die Aufklärung und Ausarbeitung von Missbrauch weiterhin vor allem den Kirchen überlassen werden.
Wir haben über die Stiftung recht medienwirksam vor einigen Jahren die 27 Bistümer angezeigt, weil die Staatsanwaltschaften gesagt haben, wir können nicht ermitteln, es liegen keine Strafanträge vor. Erstens ist es juristischer Quatsch, weil es Offizialdelikte sind und das WSG-Gutachten ausgesagt hat, dass es nicht verjährte Straftaten gibt. Also müssten sie in die Bistümer gehen und Durchsuchungen machen, und zwar unangekündigt. Und genau das passiert nicht, weil die Justiz wie auch die Politik mit den Kirchen unter einer Decke liegt. Und solange das nicht passiert, kann man den Staatsanwaltschaften exakt die gleichen Vorwürfe machen wie der Kirche. Ein komplettes Systemversagen, ein komplettes Versagen des Justizsystems, angefangen von Polizeibehörden bis in die höchste Ebene der Justiz. Und dass da nichts passiert, liegt einfach daran, dass wir wie in der Politik, in der Justiz einfach eine Verklüngelung und eine Befangenheit der Justiz in Sachen kirchlicher Straftaten haben. Und da gehört gewaltig was verändert, weil die Justiz beteiligt sich damit an Verbrechen an Kindern oder an Verbrechen an Personen, die die Gewalt erleben. Das gehört beendet.
Und wie könnte diese Verklüngelung, wie David Farrago das bezeichnet, beendet werden?
Indem wir auch Staatsanwaltschaften ab sofort verklagen sollten. Auf Amtshilfe und wirklich mal einen Musterprozess durchboxen und dafür sorgen, dass feststeht, dass sich in Zukunft keine Staatsanwaltschaft mehr traut, wie es im Bistum Münster mal passiert ist, dass man einen Termin ausmacht, um das Bistum zu fragen, welche Akten sie freiwillig herausgeben wollen. Dass eine Staatsanwaltschaft weiß, wenn sie so handelt, wird sie dafür belangt. Aber wenn wir das nicht anpacken, dann wird es so weitergehen. Die Staatsanwaltschaften werden weiter nicht handeln und nicht agieren. Und ja, leider die Leidtragenden werden immer mehr werden. Wir werden auch in 10 Jahren, in 20 Jahren weitere Hunderte oder Tausende Fälle zu beklagen haben, weil Justiz nicht handelt. Und die paar Akten, die in den Bistümern noch da sind und noch nicht geschreddert, die könnte man noch wenigstens mal rausholen und konfiszieren und durchauswerten. Ich bin mir sicher, da ist immer noch was zu finden, auch von gerade letzter Woche passierte Straftaten. Da gehört ziemlich schnell gehandelt, aber das kann ich nicht machen. Ich kann nur aufmerksam machen und das werde ich auch nicht aufhören. Also ich werde weiter auf der Straße stehen.
Das Schlusswort der Sendung hat Matthias Katsch vom Verein Eckiger Tisch. Wir wollten wissen, ob es jetzt in der katholischen Kirche Rücktritte braucht.
Ich habe ja nicht die katholische Kirche zu beraten, aber ich glaube, dass sie mit dem Personal nicht weit kommen werden. Und ich glaube, ein Neuanfang wäre jetzt das Gebot der Stunde. Und das habe ich schon mehrmals gesagt. Ich weiß auch, dass ich damit bei den Amtsinhabern, die da sitzen, nicht weit kommen werde. Aber was soll denn noch geschehen, um klarzumachen, dass wir es hier mit einem System zu tun haben, was gescheitert ist?
Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Wir haben viele Stimmen vom 20. Januar 2022 eingefangen und man kann jetzt schon behaupten, dass das ein denkwürdiger Tag war. Sie hörten Ausschnitte von der Pressekonferenz der Kanzlei Westphal-Spielger-Wastl, die das Missbrauchsgutachten für das Erzbistum München und Freising vorstellten. Und wir waren bei den Menschen, die gegen den Umgang des Erzbistums mit Missbrauch protestierten und die sich am Ort der Pressekonferenz vor dem Haus der Bayerischen Wirtschaft in der Max-Josef-Straße eingefunden hatten. Nachhören können Sie die Sendung übrigens auf lora924.de. Und verantwortlich für die vergangene Stunde war Nick Bergner.
Hier ist Lora München auf der 92.4.